ARD.
Durch meine Hände ging der gesamte Schriftwechsel. Da alles über das Wirtschaftsverwaltungshauptamt ging, betrafen diese Schreiben sehr viele Angelegenheiten.
Und was Irmgard Dirksen natürlich durch den steigenden Schriftverkehr, aber auch natürlich vor Ort mitbekommt, ist die Entscheidung, dass Menschen systematisch getötet werden. Erst durch Erschießen, dann durch den Mord mit Zyklon B. Am Ende findet ein Massensterben statt und das ist eine Transformationsphase, die eine Entgrenzung markiert. Und für die SS ist das ein Experimentierfeld und Irmgard Dirksen ist mittendrin. Sie erwähnt selbst in ihrer Aussage, dass diese Menschen so sinngemäß es auch verdient hätten. Offenbar haben sie sich irgendetwas zu Schulden kommen lassen und aus ihrer Sicht wäre damit auch diese Exekution verdient gewesen.
April 1945. Die Rote Armee rückt immer weiter in Richtung Westen vor. Danzig, damals Teil des GAUs Danzig-Westpreußen, wurde schon Anfang des Monats eingenommen. Eine 19-jährige Deutsche ist auf der Flucht über die Ostsee. Sie arbeitete im KZ Stutthof und war Chefsekretärin für den KZ-Kommandanten Paul Werner Hoppe. Gemeinsam können sie zunächst in Norddeutschland untertauchen. Ihre Verbindung wird auch nach dem Krieg nie völlig enden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Staffel des Podcasts NS-Klicken von Menschen und Mördern. Ich bin Janine Funke, Historikerin und Wissenschaftsjournalistin und ihr hört gerade den ersten und einzigen Podcast in der ARD-Audiothek, der sich mit Tätern und Täterinnen in der NS-Zeit beschäftigt. Ein Thema, das bereits in Staffel 1 riesigen Anklang fand. Beide Staffeln findet ihr übrigens in der ARD-Audiothek. In dieser zweiten Staffel sprechen wir über NS-Täter und Täterinnen, deren Verantwortung für die Verbrechen der Nationalsozialisten auf den ersten Blick nicht ganz so eindeutig ist. Wir sprechen vor allem über Menschen, die nicht Teil der SS waren. Über Zivilangestellte, Wissenschaftler, Unternehmer, Mitwisser. Menschen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in der Regel erst einmal nicht verurteilt wurden. Die auch in der Forschung lange Zeit keine große Rolle spielten. In diesem Jahr, 2025, jährt sich das Kriegsende zum 80. Mal. Es ist also langsam Zeit, noch einmal genauer über Täterschaft im Nationalsozialismus nachzudenken. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit einem ausgewiesenen Experten aus der internationalen NS-Forschung, Dr. Stefan Hörtler, Historiker, Gutachter, Buchautor. Er hat sich intensiv mit Biografien von Menschen auseinandergesetzt, die Teil des Terror- und Mordsystems der Nationalsozialisten waren. Hallo Stefan.
Hallo Janine.
In dieser ersten Folge der zweiten Staffel geht es um die Chefsekretärin des KZ-Kommandanten Paul Werner Hoppe im KZ Stutthof, Irmgard Forchner. Sie begann im Jahr 1943 mit 18 Jahren, damals noch unter dem Namen Irmgard Dirksen, als Stenotypistin zu arbeiten. Stefan, was macht Irmgard Forchner denn für unseren Podcast so interessant?
Irmgard Dirksen war zwischen 1943 und 1945 als Zivilbeschäftigte der SS und vor allen Dingen des Lagerkommandanten Paul Werner Hoppe in Stutthof tätig, wurde 2022 vom Landgericht Itzehoe zu 2 Jahren Bewährung wegen Beihilfe verurteilt und das Urteil wurde im August 2024 vom Bundesgerichtshof in Leipzig bestätigt. Und damit ist sie in ein öffentliches Bewusstsein gerückt, aber was noch viel, viel mehr in ein öffentliches Bewusstsein gerückt ist, ist ihre Rolle als Zivilbeschäftigte der SS, in Zivil auch tätig, die natürlich im Rahmen der NS-Verbrechen agiert hat und sie ist vor kurzem mit fast 100 Jahren verstorben.
Du hast gesagt, sie war zivile Angestellte. Über was für eine Gruppe von Menschen sprechen wir da?
Vielleicht können wir das sogar ganz platt herunterbrechen. Das sind Frauen, die in Zivil auch ihren Dienst versehen. Es gibt verschiedene Gruppen von Zivilangestellten in verschiedenen Kontexten, aber um auf Irmgard Dirksen konkret zurückzukommen, ist sie eine Frau, die im Lagersystem nicht in Uniform, sondern in Zivilkleidung ihren Dienst versieht.
Und sie ist extrem jung. Sie ist gerade mal 18 Jahre alt, als sie diese Stelle antritt. Können wir vielleicht ein bisschen darüber sprechen, wie sie eigentlich dazu gekommen ist? Hat sie eine Ausbildung absolviert, um am Ende in so eine wichtige Position zu kommen?
Ja, das ist eine spannende Frage, die natürlich auch in dem Verfahren mit einer Rolle gespielt hat, wie sie eigentlich 1943 zu dieser Stelle gekommen ist. Und wenn ich den Blick etwas weiter werfe und dann auch die Forschung zu mehreren 10.000 Männern und Frauen einbeziehe, komme ich immer wieder und fast immer zu dem Ergebnis, dass es selten Zufall ist. Sie tritt 1943 ihren Dienst in Stutthof an. Allerdings, wenn wir uns diese Jahrgangskohorte 1925, 26 ansehen, ist das eine Jahrgangskohorte, die ohnehin in dieser Zeit in zentrale entweder Berufe mit eintritt oder, vielleicht ist das auch ein, ne, wenn wir auf die Männer schauen, mit der SS-Division Hitlerjugend, die ja gegründet wird, übrigens sich auch aus den Jahrgängen 25, 26 zentral zusammensetzte. Also das heißt, das ist eine Jahrgangskohorte, die eigentlich den Nationalsozialismus durchlebt hat in der Kindheit, in der Jugend, in der Schulzeit, in der Ausbildung und damit auch eigentlich groß geworden ist.
Das heißt, sie war eigentlich komplett indoktriniert, könnte man sagen.
Es ist die Selbstverständlichkeit dieses Systems. Also man wird damit groß, man wächst damit auf. Es ist ganz klar, dass es einen Nationalsozialismus gibt, dass bestimmte Inhalte in der Schule vorkommen, auch in der Öffentlichkeit geprägt werden, dass es Organisationen für Mädchen und Jungen gibt, dass Uniformen getragen werden, dass es bestimmte Insignien gibt, bis hin natürlich auch zu dem Blick, dass es doch auch zu einer Selbstverständlichkeit dieses Systems gehört, dass es Menschen gibt, die mehr wert sind und andere, die weniger wert sind. Menschen, die ausgeschlossen werden, Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, sagen verschiedene Gruppen, sogenannte Asoziale, als sagen politisch verfolgt, als sagen, es ist ein riesiges Repertoire an Verfolgung, die ja auch als sagen allgemeingültig wahrgenommen werden, als fast schon, ich will nicht sagen selbstverständlich, aber die doch so alltagsprägend sind, dass sie über die Jahre zu einer gewissen Gewöhnung auch führen, bis hin Novemberpogrome 1938 und allen anderen Aspekten im Beginn des Zweiten Weltkrieges. All das ist ein Teil der Sozialisation.
Und sie war auch Teil dieser ganzen Jugendorganisation, auch Teil der NSDAP. Wissen wir da was drüber?
Sie war nicht Mitglied der NSDAP. Das ist übrigens auch ganz spannend und vielleicht sogar überhaupt spannend mit der Frage, ist denn eine Mitwirkung oder eine Unterstützung des NS-Systems immer automatisch auch an eine Parteimitgliedschaft gebunden? In dem Fall Irmgard Dirksen war es nicht. Sie hat verschiedene andere Dinge mit absolviert. Ein Landjahr, was vor allen Dingen sagen auch der im Sinne auch der nationalsozialistischen Jugenderziehung diente. Also sie ist schon in dieses System natürlich inkorporiert. Sie ist nicht außen vor. Ja. Aber sie fällt jetzt nicht dadurch auf, dass sie sich bestimmten NS-Organisationen offensiv sagen, intentional anschließt.
Aber sie hat eine Ausbildung absolviert, nehme ich an, um am Ende Stenotypistin zu werden?
Genau, sie hat eine Ausbildung absolviert als Stenotypistin und sie wächst in einem kleinen Dorf in der Nähe von Marienburg auf. Marienburg ist Teil von Westpreußen und ich habe während der Nachforschungen auch im Rahmen des Verfahrens mir natürlich alle verfügbaren Akten mit herangezogen, um zu sehen, wie ist denn dieser Ort überhaupt aufgeteilt? Was bedeutet denn das, sagen, dieses Berufsfeld? Sie fängt dann bei der Dresdner Bank in Marienburg an zu arbeiten. Was macht denn diese Bank überhaupt? Ich habe die alten Orts- und Adressregister mir herausgesucht, und, sagen, um herauszufinden, in welcher Straße hat die Familie genau gewohnt, hat sie gewohnt, wie war das Umfeld? Da fällt auf, dass es, sagen, die SS-Zentrale gegenüber gibt, dass in unmittelbarer Nachbarschaft von ihr mehrere SS-Männer lebten, die auch Wachmänner im KZ Stutthof waren. Das heißt, eine Nachbarschaft, die ja schon eine Beziehung auch zum Konzentrationslager aufweist. Dann 1943 im Frühjahr und wirklich kurz vor ihrem Antritt auch, wenige Monate vor ihrem Antritt in Stutthof, findet eine Sammlung zum Tag der Wehrmacht vor ihrer Haustür quasi statt, durch SS-Männer aus dem Lager. Und interessant ist aber auch die Stellung, die sie hatte. Sie hat für die Dresdner Bank gearbeitet. Man kann sagen, fast schon in Anführungsstrichen sagen, das ist ja, die Hausbank der SS. Viele Kredite laufen über die Dresdner Bank. Die Dresdner Bank unterstützt verschiedene Vorhaben. Die SS finanziert sie mit. Und wenn man genauer guckt, findet man das dann auch. Auch das KZ Schutthof hatte die Konten bei der Dresdner Bank in Danzig, wo sie letztlich von Marienburg nach der Auflösung der Zweigstelle in Marienburg auch endete, nämlich in Danzig. Das heißt, dort dann in der Kreditabteilung eingesetzt, die wiederum dann die Gelder auch des Konzentrationslagers Schutthof mit koordinierten. Also eigentlich schon in unmittelbarer, auch beruflicher Nähe zum Lager. Und wenn wir jetzt all diese Punkte zusammenlegen, das sind doch alles Aspekte, die am Ende diesen Punkt der Zufälligkeit deutlich in den Hintergrund stellen.
Und wie ist sie dann an diesen Arbeitsplatz trotzdem gekommen? Gab es da eine Ausschreibung oder gab es da Netzwerke und sie wurde gefragt, ob sie vielleicht hier anfangen möchte zu arbeiten? Wie kam das?
Ja, also ganz eindeutig lässt sich das bis zum Schluss nicht mehr klären, ob sie zuerst von dort gefragt wurde, ob es eine Anregung gab, ob sie sich selbst beworben hat. Und wenn wir uns diese Gruppe der Zivilbeschäftigten ansehen, können wir eigentlich sehen, dass wir alle verschiedenen Formen haben. Es gibt teilweise durch Arbeitsämter Anregungen, schon aufgrund von beruflichen Nähen oder aus anderen Gründen. Gleichzeitig kennen Leute wiederum Leute, die Leute kennen. Und dann wird gefragt, na, hättest du nicht Lust, in dem Falle wird ja die Zweigstelle in Marienburg geschlossen, der Dresdner Bank, Anfang 1943. Das heißt, sie ist auch auf der Suche. Mhm. Und auch kommt es vor, dass sich Frauen ganz bewusst auf solche Stellen bewerben. Und trotzdem gibt es ab 1939 natürlich dieses Moment der Kriegsdienstverpflichtung, was ein formaler Akt ist. Der muss trotzdem noch gegangen werden. Das heißt, auch Frauen, die sich freiwillig bewerben, fragen manchmal nach, wenn es etwas länger dauert. Ich habe mich doch freiwillig beworben. Wann kann ich endlich mit meiner Kriegsdienstverpflichtung rechnen? Das heißt, dieser formale Akt muss aufgrund der Arbeitskräftelenkung trotzdem noch vollzogen werden.
1943 kommt Irmgard Dirksen mit 18 Jahren als Stenotypistin ans KZ Schutthof. Was ist das denn für ein Ort?
Ihre Ankunft im Sommer 1943 markiert auch für Schutthof eine Phase der Transformation. Das Lager existiert seit 1939 und mit dem Jahr 1943 expandiert das Lager, wie auch das gesamte KZ-System. Und Irmgard Dirksen und auch zahlreiche andere Zivilbeschäftigte treten in dieser Phase ihren Dienst an. Aber wenn wir uns das gesamte Personal in Schutthof ansehen, können wir erkennen, dass auf allen Ebenen Veränderungen stattfinden. Sogenannte Volksdeutsche, im SS-Begriff Volksdeutsche, SS-Freiwillige treten im gesamten KZ-System ihren Dienst an. Im Herbst 1943 stellen sie über das gesamte KZ-System nahezu 45% aller Wachmannschaften. Das bedeutet auch eine enorme Zäsur für Schutthof. Im Jahr 1944 kommen sogenannte fremdvölkische Hilfswillige dazu, die Travniki-Männer. Im Sommer 1944 eine große Zahl an Wehrmachtssoldaten, vor allen Dingen des Heeres. Und da sind wir eigentlich auch in einer zentralen Umbruchsphase in Schutthof. Also Phasen, die alle auch Irmgard Dirksen in ihrer Rolle als Denotypistin mit begleitet. Nämlich zum einen eine enorme Vergrößerung des Lagerkomplexes, vor allen Dingen auch durch die Gründung zahlreicher Außenlager. Und auf der anderen Seite die Rolle von Schutthof als Auffanglager für Räumungstransporte aus den Konzentrationslagern Riga, Kauen und Waiewara in den besetzten Gebieten des Baltikums. Und das kulminiert im Spätsommer 1944 in einer totalen Überfüllung des Konzentrationslagers, einem enormen Anstieg der Todeszahlen, einer Verschlechterung der Lebensbedingungen. Und Schutthof wird zu einer Drehscheibe und fast schon zu einer Form eines Experimentierfelds der SS, wie man mit einer Überfüllung mit Räumungstransporten und wie man diese aus Sicht der SS sozusagen katastrophalen Zustände der Unkontrollierbarkeit, da spielt der Mensch keine Rolle, es geht sozusagen nur um die Perspektive der SS, die Kontrolle zu behalten, beseitigt. Und das, was die SS immer macht und was Irmgard Dirksen genau in dieser Phase natürlich durch den steigenden Schriftverkehr, aber auch natürlich vor Ort mitbekommt, ist die Entscheidung, dass Menschen systematisch getötet werden. Erst durch Erschießen, dann durch den Mord mit Zyklon B. Am Ende findet ein Massensterben statt. Und das ist eine Transformationsphase 1944, die eigentlich eine Entgrenzung markiert. Es gibt zwei größere nachweisbare Vernichtungstransporte, die auch in den Kommandanturbefehlen, die mit großer Sicherheit von ihr getippt wurden, mit angesprochen werden, wie auch in den Korrespondenzen, die natürlich unterhalb dessen zwischen Auschwitz und Stutthof laufen, wo sie natürlich auch die Korrespondenz mit verfasst hat. Einmal im Juli 1944 von knapp 1900, vor allen Dingen Frauen und Kindern nach Auschwitz-Birkenau, die alle ermordet werden. Es gibt keinen Nachweis, dass eine Person hier überlebt hat. Und dann am 10. September 1944 ein weiterer Transport von über 500 Menschen. Auch dort wird der Großteil ermordet. Das heißt, es sind Vernichtungstransporte. Und für die SS ist das ein Experimentierfeld, bei dem sie auch selbst versuchen zu sehen, wie sie mit solchen Situationen umgehen. Und Irmgard Dirksen ist mittendrin.
Und sie reflektiert auch über ihre Tätigkeit später, 1954, als sie als Zeugin im Prozess gegen Paul Werner Hoppe vorgeladen wird. Und die Quelle hast du uns auch mitgebracht.
27. September 1954. Ich kam im Juli 1943 als Stenotypistin in das KZ Stutthof und habe auf dem gleichen Zimmer gearbeitet wie der Zeuge Hinz. Es war das Geschäftszimmer und zugleich das Kommandanturgeschäftszimmer. Ich war die Stenotypistin für den Kommandanten Hoppe und für den Adjutanten, habe aber mehr für Hoppe geschrieben. Durch meine Hände ging der gesamte Schriftwechsel mit dem SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt. Dieses Schreiben diktierte er mir ja. Da alles über das Wirtschaftsverwaltungshauptamt ging, betrafen diese Schreiben sehr viele Angelegenheiten. Im Geschäftszimmer war die Poststelle angeschlossen. Alle eingehende Post ging über uns.
Werner Hinz, das müssen wir vielleicht ganz kurz einordnen, der wird ja auch in der Quelle erwähnt. Der ist auch keine unwichtige Person, der war nämlich Stabscharführer in der Kommandantur. Also das nur als kleine Einordnung. Was ich interessant finde, in der Quelle spricht sie vom Schriftwechsel mit dem SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt.
Das SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt wird 1942 gegründet aus verschiedenen Bereichen und das gesamte KZ-System untersteht diesem Amt. Diesem Amt unterstehen aber auch SS-Unternehmen, Baubereiche, viele andere Dinge, die dort zusammengefasst werden. Und wenn sie sagt, dass dieser Schriftverkehr über den Tisch geht, heißt das, dass natürlich alles, was das KZ-System, andere Konzentrationslager bis hin zu den SS-Unternehmen, Zwangsarbeit, all das, was ja mit zusammenläuft, in irgendeiner Form über ihren Tisch geht. Und wir können uns das räumlich sehr gut vorstellen. Wir haben Paul Werner Hoppe als Lagerkommandanten. Der hat ein Büro auf der einen Seite und wir haben den Adjutanten, das ist sozusagen die rechte Hand, auch ein SS-Offizier, den Adjutanten von Paul Werner Hoppe, man könnte heute sagen so eine Art persönlicher Referent, aber das ist eine zentrale Machtinstitution auch, auf der anderen Seite mit einem Büro. Und in der Mitte gibt es das sogenannte Geschäftszimmer. Und dieses Geschäftszimmer ist sowohl mit dem Kommandantenbüro als auch mit dem Adjutantenbüro verbunden und darin sitzen zwei Personen. Einmal Werner Hinz, der Stabscharführer, der sozusagen als Spieß für beide Positionen arbeitet, aber vor allem dem Adjutanten mit untersteht, und Irmgard Dirksen.
Das heißt, die hatte im Prinzip Kenntnis über alles, was in dem KZ passiert. Also sie war sich gewahr über die Verbrechen der Nationalsozialisten. Das muss man wahrscheinlich nochmal betonen. Ist es das, was sie am Ende auch zur Täterin macht?
Ja, vielleicht müssen wir nochmal konkret auch in die Abteilung gucken, denn das, was man sagen mit dem Lagerkommandanten und dem Adjutanten zusammenfasst, ist die Abteilung 1. Die nennt sich Adjutantur und der Lagerkommandant und der Adjutant sagen, setzen zusammen auch diese Abteilung mit zusammen. Was gehört dann eigentlich zu dieser Abteilung? Alle zentralen Befehle und Instanzen laufen dadurch. Alle wichtigen Bereiche, die das Konzentrationslager betreffen. Auch ist die Abteilung 1 im KZ-System spätestens seit 1941 für die Koordination, Abwicklung und Organisation des Massenmords zuständig. Massentötungen, wir haben vorher bestimmte Mordaktionen wie die sogenannte Aktion 14F13, Euthanasiemorde im KZ-System seit 1941 mit Deportationen in die Euthanasiemordstätten wie Hartheim, Pirna-Sonnstein und andere. Wir haben aber auch die Aktion 14F14 ab 1941, die Erschießung oder sozusagen Ermordung von sowjetischen Kriegsgefangenen im KZ-System. Die Abwicklung erfolgt immer über die Abteilung 1. Und der Abteilung 1 untersteht auch die Personalabteilung. das SS-Gerichtswesen. Also eigentlich alle neuralgischen, sensiblen Punkte laufen da zusammen. Und wenn sie natürlich in dieser Schaltzentrale sitzt, bedeutet das natürlich auch einen Kontakt mit den Verbrechen des NS-Systems. Natürlich. In dem Moment, in dem die Abteilung 1 den Massenmord koordiniert, ist das etwas, was sie ganz bewusst mit erfährt. Auch die Bestellungen von Zyklon B. Und in Stuttgart wird 1944 eine Gaskammer zur Ermordung von Menschen eingerichtet. Auch die Bestellung von Zyklon B läuft über die Abteilung 1. Exekutionen laufen über die Abteilung 1. Und vielleicht ein letzter Satz dazu. Sie erwähnt selbst in ihrer Aussage, dass sie natürlich Kenntnis davon hatte, dass sie mit anderen darüber gesprochen hat und dass sie auch das Gefühl hatte, dass diese Menschen so sinngemäß es auch verdient hätten. Offenbar haben sie sich irgendetwas zu Schulden kommen lassen und aus ihrer Sicht wäre damit auch diese Exekution verdient gewesen.
Das hat sie im Nachhinein gesagt.
Das hat sie nach 1945 als Zeugin ausgesagt.
Vorher, als sie da gearbeitet hat, könnte man ja trotzdem sagen, sie hat am Ende als Stenotypistin Dinge aufgeschrieben mit ihrer Schreibmaschine, aber sie hat ja keine Entscheidungen getroffen. Oder hatte sie in irgendeiner Weise Einfluss auf diese Korrespondenzen? Oder, also jetzt, ich kann mir schon denken, was du jetzt antwortest, aber man muss die Frage, glaube ich, trotzdem stellen, inwieweit kann man sie verantwortlich machen, wenn sie sozusagen gar keine Entscheidungsgewalt hatte?
Dieses System in den Konzentrationslager, genauso wie das System der SS, ist eine Männerdomäne. Und auch der Lagerkommandant ist die höchste Instanz in den Konzentrationslagern, Paul Werner Hoppe in Stutthof. Sie hat dort keine Entscheidungsgewalt. Die Entscheidung trifft er oder die trifft er gemeinsam mit dem sogenannten SS-Führerkorps, das heißt mit anderen Abteilungsleitern und SS-Offizieren. Sie hat in Anführungsstrichen keine Prokura. Aber, und das ist sozusagen der wichtige Punkt, um zu verstehen, wie das NS-System und Gewalträume wie Konzentrationslager generell funktionierten. Es ist das Moment der Arbeitsteiligkeit. Das ganze System funktioniert über Arbeitsteiligkeit. Und wir können das ja auch ganz plakativ mit dem Massenmord in Auschwitz-Birkenau und den Selektionen an der sogenannten Rampe zeigen. Ja, den auch nach 45 den verschiedenen Schuldrückweisungen, indem man sagt, naja, ich habe ja nur als Wachmann da gesehen, ich habe ja am Ende nicht gemordet. Der Arzt, der dann sagt, ja, ich habe nach Arbeitsfähigkeit und nach vermeintlicher Arbeitsunfähigkeit selektiert, aber ich habe ja sie nicht in die Gaskammern gebracht. Der Nächste sagt, ja, ich habe sie zwar dahin gebracht, aber ich habe ja nicht das Zyklon B eingeworfen. Aber letztlich funktioniert das System nur, wenn jeder und jede diese Rollen mit wahrnimmt und diese Arbeitsteiligkeit überhaupt erst ermöglicht, dass dieses System so funktionieren kann. Und das ist vielleicht genau der Aspekt, der mit dieser Erweiterung der Beihilfe in den Verfahren der Spätverfolgung nochmal mit aufgenommen wurde, einfach bewusst zu machen, dass diese Beihilfe auch einschließt, dass sagen auch die Koordination im Sinne von sagen Kommunikation, Züge, Deportationen bis hin zur Bestellung von Zyklon B eigentlich zur Aufrechterhaltung des Systems und auch zur Aufrechterhaltung des Massenmords beigetragen haben und dass ohne diese Arbeitsteiligkeit eigentlich das ganze System nicht funktioniert hätte.
Neben den Tätern und Vollstreckern gab es viele Deutsche, die entweder begeistert, schweigend oder resignierend Macht, Terror und Ausgrenzung wahrnahmen. Überlieferte Tagebücher aus der Zeit zwischen 1933 bis zum Kriegsende 1945 geben Einblicke. Welche Hoffnungen, Sorgen und Ängste gingen den Menschen in dieser Zeit durch den Kopf? In der ARD-Mediathek ist dazu ab jetzt die vierteilige Serie Hitlers Volk, ein deutsches Tagebuch zu sehen. Den Link in die Mediathek findet ihr in den Shownotes.
Also viele kleine Rädchen, die gedreht werden mussten, damit dieses System funktioniert. Und du hast ja auch schon gesagt, es gab eine ganze Reihe von Zivilangestellten im Konzentrationslager. Über was für eine Zahl sprechen wir da?
Wenn wir diesen Blick nun auf diese gesamte Gruppe mit auswerfen von Zivilangestellten, müssen wir von einer Gruppe von 3000 Menschen in etwa sprechen. Und wenn wir das Verfahren gegen Irmgard Dirksen sehen mit dem Ende 2022 und der Bestätigung des Urteils 2024, haben wir nur eine ganz kleine Spitze bis jetzt. Und wir müssen kritisch natürlich anmerken, dass es zu dieser Gruppe von den 3000 kaum belastbare Forschung gibt, dass sagen auch erst durch dieses Verfahren wirklich tiefenscharf diese Gruppe in den Blick genommen wurde und dass das auch ein, sagen, man kann schon sagen, fast auch ein Versäumnis öffentlicher Geschichtsarbeit ist bis zur Forschung, diese Gruppe der Nicht-Uniformierten aus dem Blick zu nehmen. Es ist letztlich eine große Gruppe, die an verschiedenen Zentralen ansetzt. Also überall tauchen Zivilbeschäftigte auf in unterschiedlichsten Positionen, die zur Aufrechterhaltung der verschiedenen Abläufe beitragen.
Also Irmgard Dirksen war jetzt als Stenotypistin in der Befehlszentrale tätig, aber es gab ja sicherlich auch noch andere Arbeitsbereiche für diese 3000 Zivilangestellten. Wo finden wir die denn noch?
Wir haben die Abteilung 2, politische Abteilung mit Gestapo, Abteilung 3, das ist das Häftlingslager, Abteilung 4, Verwaltung, 5, Medizin und 6, weltanschauliche Schulung. In nahezu allen Abteilungen waren auch weibliche Zivilbeschäftigte eingesetzt. Sehr viele in der Verwaltung, nicht unbedingt als Stenotypisten, sondern wirklich auch als Verwaltungsangestellte, Konturisten, Konturistinnen in den SS-Unternehmungen bis hin sozusagen zu anderen Schreibkräften in anderen Abteilungen. Und die Männer, die in diesen Abteilungen gearbeitet haben, hatten natürlich gar nicht die Fähigkeiten, auch gar nicht die Berufsausbildung, zu stenotypieren oder in einer enormen Geschwindigkeit an einer Schreibmaschine zu arbeiten. Und so wie wir für den Wachmann das Gewehr, ja der Karabiner, die zentrale Waffe ist und sagen das Arbeitswerkzeug in Anführungsstrichen, ist es für die weiblichen Zivilbeschäftigten das Telefon und es ist die Schreibmaschine für Irmgard Dirksen. Und an dieser Schreibmaschine arbeitet sie und die Inhalte, die dort getippt werden, betreffen alle zentralen Inhalte des Lagers. Aber wenn wir auch aus dem KZ-System rausschauen, sehen wir, wir haben Zivilbeschäftigte in allen anderen SS-Einrichtungen, bei der Polizei, Gestapo, dem sogenannten Reichssicherheitshauptamt. Das heißt, das ist eine Dimension, die unheimlich breit gefächert ist.
Gehören dazu dann auch zum Beispiel Telefonistinnen oder Funkerinnen oder ist das eine andere Berufsgruppe?
Ja, wir haben vielleicht, um den Blick nochmal etwas auszuweiten auf andere Statusgruppen, so möchte ich das mal bezeichnen, andere Statusgruppen. Im Konzentrationslager haben wir mit Blick auf die Frauen eigentlich drei zentrale Gruppen. Wir haben zum einen die Aufseherinnen der SS, die im Gefolge der Waffen-SS mitlaufen als Bezeichnung. Das heißt, Frauen in Uniform, auch in gewisser Weise mit Bewaffnung, die zur Bewachung von weiblichen Gefangenen eingesetzt werden. Dann haben wir die sogenannten SS-Helferinnen. Das sind in der Regel Frauen, die als Funkerinnen ausgebildet werden, die gewisse Anforderungen erfüllen mussten, schon bei der Einstellung. Und die SS-Helferinnen sind im Unterschied zu den anderen beiden Statusgruppen, nämlich den Aufseherinnen und den Zivilbeschäftigten in Zivil, Teil der Waffen-SS. Die gehören wirklich zum Chor der Waffen-SS. Und diese Frauen besuchen eine zentrale Reichsschule, müssen auch eine gewisse Nähe zum NS-System nachweisen, sind häufig im BDM aktiv gewesen oder als BDM-Führerin häufig auch Mitglieder der NSDAP. Das ist dann etwas anders. Auch diese in Uniform, aber in einer anderen Uniform als die Aufseherin. Und dann haben wir die Gruppe der Zivilbeschäftigten, die wirklich in Zivil arbeiten, wie Irmgard Dirksen. Und trotzdem, wie auch die Aufseherin, Angestellte im öffentlichen Dienst sind. Beide Gruppen sind Angestellte im öffentlichen Dienst, die eine in Uniform, die andere nicht. Aber was diese Gruppen vereint, und ich glaube, das ist der zentrale Punkt, ist die Inkorporation in den Machtraum der SS. Denn auch die weiblichen Zivilbeschäftigten, die in Zivil ihren Dienst leisten, unterstehen der SS- und Polizeigerichtsbarkeit. Wie jeder Wachmann und jede andere Frau, sagen in Uniform auch. Sie unterstehen auch der SS-Dienst- und Beschwerdeordnung. Das heißt, sie unterstehen den klaren SS-Regularien und dementsprechend natürlich auch einem geschlossenen Raum, in dem klare Verhaltensregeln existieren und das Arbeiten in Zivil dann auf den ersten Blick vielleicht harmlos erscheint, weil sie in Zivil ihren Dienst versehen, aber letztlich sie genauso Teil dieses Systems sind wie auch die uniformierten Frauen.
Gab es aber auch den Fall, dass man vielleicht dann, wenn man gemerkt hat, wie die Arbeit wirklich aussah, dass man dann vielleicht dann doch gesagt hat, nee, ich würde lieber wieder woanders hinwechseln? War das denn möglich?
Das war möglich, genauso wie natürlich der Weg der Einstellung auch einer ist, der immer mit der Zustimmung der Frauen einhergehen musste. Das heißt, auch bei Irmgard Dirksen braucht es am Ende drei Instanzen. Einmal die Zustimmung der Arbeitgeberin, das ist in dem Falle die SS. Dann die Zustimmung des Arbeitsamtes. Wir sprechen natürlich über die Kriegszeit, eine Arbeitskräftelenkung. Das bedeutet, Menschen konnten nicht einfach ihre Berufe und Anstellungsverhältnisse wechseln, sondern das musste gelenkt, koordiniert werden. Dementsprechend musste das Arbeitsamt zustimmen. Und natürlich als Arbeitnehmerin musste Irmgard Dirksen auch zustimmen. Und ohne ihr Einverständnis wurde auch kein Arbeitsvertrag geschlossen. Und das Gleiche bedeutet natürlich auch der Ausstieg. Ich habe unheimlich viele Dokumente gefunden von anderen Frauen, die darum bitten, aus privaten, aus sozusagen verschiedensten Gründen in ein anderes Feld versetzt zu werden. Die kündigen. Und das innerhalb bestimmten Fristen. Wir dürfen nicht vergessen, es sind Angestellte im öffentlichen Dienst. Das heißt, es gibt zum einen eine Probezeit. In der Zeit können sie ohnehin gehen. Es gibt aber auch klare Kündigungsfristen, je nach Dienstzeiten, die sie schon absolviert haben. Und innerhalb dieser Kündigungsfrist können sie kündigen und wechseln. Und das findet sich für wirklich verschiedene Dienststellen von SS und Polizei, aber auch konkret in Stutthof habe ich einen Fall gefunden, in der eine Frau, die nur kurz vorher im April 1943 als Zivilangestellte eingestellt wird, also nahezu zeitgleich mit Irmgard Dirksen, ein Jahr darauf dann entlassen wird und als Marinehelferin zur Marine geht. Also sozusagen diesen Raum verlässt. Irmgard Dirksen bleibt.
Und was war der Beweggrund für die Frau, die weggegangen ist? Waren das dann vielleicht tatsächlich auch moralische Zweifel oder hatte das andere Gründe?
Das wissen wir nicht. Häufig können wir in solchen Fällen lediglich sehen, dass sie ihre Stellung wechseln. Und vielleicht nochmal, betrifft ja doch auch den Kern der Frage, war es denn möglich, mit dem Wissen, dass man in einem Gewaltraum auch mit Massenmord agiert, weg wollte und Gewissensbisse hatte? Die SS hatte gar kein Interesse an Personen, die plötzlich moralisches Zweifeln entwickeln, diese unbedingt in einem Dienstverhältnis zu belassen, da sie ja Unruhe reinbringen. Ja, sie möglicherweise auch mit anderen darüber sprechen. Und um so etwas zu vermeiden, ja, sozusagen solche in Anführungsstrichen dysfunktionalen Nebenwirkungen, wurden natürlich Leute, die in dem Maße doch an dem Zweifeln relativ schnell weitergegeben.
Da können wir aber auch festhalten, Irmgard Dirksen war wohl in ihrem Beruf relativ glücklich, ist zumindest da geblieben und hat ja auch ein relativ normales Leben geführt. Wie können wir uns denn ihre Freizeit vorstellen? Also hat sie da direkt auch im KZ gelebt und hatte sie noch andere Dinge, die sie vielleicht auch aufgeschrieben hat, die sie gemacht hat, neben ihrer Arbeit?
Es gibt in der Tat zahlreiche Zivilbeschäftigte, die direkt auf dem Lagergelände gewohnt haben und sogar im Kommandanturgebäude. Und vom Kommandanturgebäude konnte man, je nachdem, sagen, wo man tätig war oder wo die Unterbringung war, auf das Häftlingslager schauen oder auf verschiedene Aspekte des Häftlingslagers. Aber man konnte auch das von bestimmten Flügeln aus das Krematorium und die Gaskammer sehen. Das heißt, dieses Kommandanturgebäude ist so zentral mit angeordnet, dass von dort eigentlich ein relativ guter Blick über die Topografie des Lagers möglich war. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist kein Lager mit ausgespreizten Dimensionen und großen Wäldern, die eine gewisse Undurchsichtigkeit irgendwie hergeben, sondern das war ja auch eine Frage der Inaugenscheinnahme des Gerichts, was konnte man eigentlich von diesem Büro aus sehen? Und von diesem Büro aus konnte man große Teile des sogenannten neuen Lagers sehen. Das heißt, das Lager, in dem auch viele jüdische Frauen aus den geräumten Lagern wie Weyerwahre, Kaun oder Riga untergebracht waren. Ein Lager mit einer enormen Todesrate, einer Todesrate Anfang 1945 von mehreren hundert pro Tag. und dementsprechend auch dem Weg, der von dort an der ehemaligen Gärtnerei, gut sichtbar von der Kommandantur, über einen Korridor zum Krematorium, zur Gaskammer führte. Das heißt, diese Wege waren sichtbar, auch bei Fluchtversuchen, die Schüsse oder Erschießungen auf der Flucht, mitunter sind es ja auch exzessive Tötungen stattgefunden haben, all das hat man gehört und gesehen.
Irmgard Dirksen hatte ja auch ein Privatleben. Sie hat zum Beispiel ihren Ehemann auch in der Zeit kennengelernt.
Sie hat ihren Ehemann kennengelernt und die Freizeit funktioniert natürlich sowohl im Ort. Und im Ort gab es auch ein breites Wissen. Es gab Vernehmungen von Gaststättenbesitzern in Stutthof, die gesagt haben, natürlich, man hat sagen, das verbrannte Menschenfleisch des Krematoriums gerochen im gesamten Ort, dementsprechend natürlich auch dort. Die Menschen sind dort ausgegangen in den Kneipen. Es gab von der SS aus organisierte Schulungen der SS, sagen weltanschauliche Schulungen, Kameradschaftsabende, Unterhaltungsabende, an denen sowohl die Männer, aber auch die Zivilbeschäftigten teilgenommen haben. Das heißt, es gab auch in Anführungsstrichen organisierte Freizeit zusammen. Ihr Mann war der Vorgänger von Hinz. Er war nämlich vorher auch Stabsscharführer gewesen unter dem Kommandanten Vorhoppe, ist dann weiterhin auch noch in der Kommandantur tätig, nur in einer anderen Funktion. Und sie lernt ihn dort kennen und beide heiraten dann später in der Bundesrepublik, etwa Mitte der 50er Jahre. Bevor sie heiraten, ändert noch ihr späterer Ehemann, ändert seinen Namen in Furchner. Er heißt vorher Furchtsam und sie nimmt dann diesen Namen an.
Dazu kommen wir auch gleich noch zu der Nachkriegszeit. Vielleicht müssen wir einmal noch kurz in das Jahr 1945 springen. Was passiert im KZ Stutthof, als die Rote Armee immer weiter vorrückt und natürlich dann auch diese Region einnimmt?
Mit dem Annähern der Front und auch der Roten Armee kommt es zu einer Teilräumung im Januar 1945. Also etwa die Hälfte der Gefangenen wird auf Marschkolonnen geschickt, weil man erwartet, dass in der nächsten Zeit auch das Lager eingenommen wird. Das passiert aber nicht. Und dementsprechend verbleibt der Lagerstab dort. Auch die Massentötungen werden kurz vor dieser Teilräumung mit eingestellt. Auch weil aufgrund einer Fleckfieberepidemie das Massensterben so hoch war, von mehreren hundert pro Tag so. Das sind die Aussagen auch der SS-Männer nach 45, die sagen, naja, das Töten war gar nicht mehr notwendig. Die sind ja alle von allein gestorben. Und sie bleibt aber. Und teilweise kommen in den nächsten Monaten, sogar bis März 1945, Häftlinge wieder zurück ins Hauptlager, weil eigentlich Stutthof eingeschlossen wird und es kein Weiterkommen gibt. Dieser Korridor ist geschlossen, man kann eigentlich nur über das Wasser gehen. Und das ist dann die letzte Phase im April 1945, in der dann auch die SS-Führung, das heißt Hoppe selbst mit seinen Vertrauten und Irmgard Dirksen das Lager verlässt, über die Ostsee, dann Richtung Usedom fährt und von dort, das sagt Hoppe dann auch aus in seinem Prozess, nach Ravensbrück, dem zentralen Frauenkonzentrationslager des KZ-Systems kommt und von dort weitere Befehle erhält und in das KZ-Außenlager Wöbelin versetzt wird. Und Irmgard Dirksen folgt auf all diesen Schritten und geht ebenfalls nach Wöbelin. Und Wöbelin ist letztlich ein Sterbelager, in dem eine große Anzahl von Menschen einfach durch Unterlassung, man könnte es auch als Mord durch Unterlassung bezeichnen, einfach stirbt.
Hoppe und Dirksen sind jetzt 1945 in Wöbelin. Hoppe taucht kurze Zeit später unter und wird dann 1946 gefasst. Wie geht es denn mit Irmgard Dirksen weiter? Fängt sie denn jetzt an, im Nachkriegsdeutschland irgendwie Fuß zu fassen?
Ja, sie nimmt verschiedene Stellungen an nach 1945 und in den 50er Jahren ist sie dann auch als Denotopistin im öffentlichen Dienst tätig und gibt ihre Arbeitserfahrung mit an, ihre zwei- oder nahezu zweijährige Arbeitserfahrung zwischen 1943 und 1945, allerdings nicht mit dem Label Konzentrationslager Stutthof, sondern Wehrmacht Danzig. Was aber dazu führt, dass ihre Eingruppierung, das sind sozusagen ja auch Formen, wie sie heute im öffentlichen Dienst ja tätig oder angewandt werden, einfach greift und sie dementsprechend mit einer gewissen Arbeitserfahrung auch eine gewisse Eingruppierung erfährt.
Und das wird gar nicht hinterfragt. Also man hat in der Zeit gar nicht das Bewusstsein, dass sie als Stenotypistin auch eine Berufsgruppe sein könnte, die irgendwie involviert gewesen ist in den Massenmord. Hat man das in den 40er, 50er Jahren gar nicht auf dem Schirm?
Ja, zum einen sind mit Irmgard Dirksen ja nicht nur einzelne Frauen, sondern wirklich Tausende von Frauen in solchen Berufsfeldern und Funktionen tätig gewesen. Das heißt, es nimmt erst einmal keinen Anstoß. Auch die Wehrmacht hat in großem Maße natürlich Zivilbeschäftigte mit eingestellt. Das heißt, das wird jetzt erst einmal nicht per se ausgeschlossen. Und zum anderen fokussiert ja auch die juristische Ahndung auf Funktionseliten, ja, das heißt Führungspersonal, auf Lagerkommandanten wie Paul Werner Hoppe, nach denen natürlich gefahndet wird, oder andere zentrale Positionen des Massenmords. Aber die vermeintlich harmlose Stellung einer Schreibkraft spielt in dem Moment keine Rolle. Das kommt später, ja, auch in den 60er, 70ern deutlich. Gertrud Slotke, die bei der Gestapo oder zumindest beim Befehlshaber der Sicherheitspolizei in Den Haag gearbeitet hat, wird dann zu 5 Jahren Haft verurteilt. Das ist eine der wenigen Ausnahmen überhaupt, das muss man auch dazu sagen. Aber das ist ein Bewusstsein, was nicht sofort 1945 greift und schon längst nicht in den 50er Jahren, in denen sie diese Stellung hier annimmt.
Ja, und Hoppe ist ja erstmal untergetaucht. Hatte denn Dirksen damit irgendwas zu tun? Hat sie ihn vielleicht auch gedeckt?
Sie wusste natürlich, dass er untergetaucht war, auch unter falschem Namen. Mit Sicherheit wusste sie auch von anderen Männern, die untergetaucht waren und von falschen, sozusagen auch unter falschem Namen untergetaucht waren. Und wir wissen auch, und insbesondere durch die Zeugenaussagen ihres Mannes, dass sie fortgesetzten Kontakt hatte und Ende der 1940er Jahre, das heißt Jahre nach dem Kriegsende, sowohl Hoppe bei sich zu Hause getroffen hat, als auch einen SS-Unterführer mit dem Namen Arno Chemnitz. Der mag jetzt vielen nichts sagen, aber Arno Chemnitz ist in Stutthof eine zentrale Figur, da er den Massenmord koordiniert und vor allen Dingen die Genickschussanlage, das heißt das Morden durch Erschießen koordiniert, also eigentlich der Massenmörder, sozusagen der Mordexperte in Stutthof ist. Auch dieser Mann taucht bei ihr Ende der 40er Jahre auf. Das heißt, es gibt ein gewisses Wissen und dementsprechend auch ein funktionierendes Netzwerk dieser Systeme, die vor 45 zusammengearbeitet haben und nach 45 Kontakt halten. Und es ist ihr sicherlich bewusst gewesen, dass natürlich auch nach Hoppe gefahndet wird.
Und Heinz Forchner, ihr späterer Ehemann, sagt doch genau das im September 1954 aus.
Ich heiße Heinz Forchner, 48 Jahre alt, Holzkaufmann. Meine Frau heißt Irmgard Forchner, geborene Dirksen. Als wir noch nicht verheiratet waren, es ist eine längere Zeit her, vielleicht im Jahre 48 oder 49, war Hoppe einmal zu meiner jetzigen Frau gekommen. Er hatte in Schleswig bei ihr vorgesprochen. Hierbei sagte er ihr, der Forchner wird doch nichts gegen mich unternehmen. Ich war nämlich damals zu Besuch ebenfalls in Schleswig gewesen. Ich werde gefragt, ob ich weiß, wo sich Chemnitz befindet. Chemnitz war mal in Schleswig gewesen. Meine Frau muss das wissen. Es war im Jahr 1947 gewesen.
Zu dieser Zeit war einer breiten Öffentlichkeit klar, was in den Konzentrationslager passiert ist. Es war auch klar, an welchen Verbrechen Hoppe als Kommandant oder Arno Chemnitz als Mordexperte in Stutthof beteiligt gewesen waren. Und trotzdem gibt es diesen fortgesetzten Kontakt und auch Hilfestellung natürlich innerhalb dieser Netzwerke weiter unterzutauchen. Und diese Netzwerke sind letztlich auch keine Ausnahme, sondern wenn wir in andere Bereiche gucken, ich will nicht sagen die Regel, aber zumindest etwas, was in einer deutlichen Häufigkeit mit auftritt, auch weit in die 60er, 70er Jahre hinein.
Das heißt, sowohl Irmgard Dirksen als auch ihr Ehemann haben vor Gericht ausgesagt und waren ja sozusagen auch einmal an so einem Prozess beteiligt. Aber sie selbst standen nochmal nie im Zentrum der Strafverfolgung.
Nein, sie sind lediglich als Zeugen geladen und sagen das als Zeugen aus. Auch die Aussage, dass ja über ihren Tisch der gesamte Schriftverkehr ging, das sind alles Aussagen, die sie als Zeugin getätigt hat. Auch ihr Mann sagt es als Zeuge aus, nicht als Beschuldigter. Und das ist wichtig, weil gar nicht das Bewusstsein existierte, Irmgard Dirksen in einer gewissen Form nun zu belangen, dann natürlich auch die juristische Ahnung zum einen auf das Führungspersonal oder auf zentrale Beteiligte des Massenmords konzentrierte, aber auch auf konkrete Tatnachweise. Und der lag bei Irmgard Dirksen natürlich erst einmal nicht auf der Hand, nämlich die Frage, ob sie jetzt selbst getötet hat, das spielte keine Rolle und davon ist auch eher nicht auszugehen. Und dementsprechend war das auch gar nicht im Spektrum der juristischen Verfolgung.
Ist das eigentlich ein typisches Muster, dass gerade die Täterschaft von Frauen in zivilen Tätigkeiten nicht nachverfolgt wurde? Mir kommt da auch die Reichshebammenführerin Nana Conti in den Sinn, die auch nicht angeklagt wurde, obwohl man mittlerweile nachweisen kann, dass sie Täterin war. Und damals dachte man, als Hebamme kann sie ja gar nicht politisch sein. Ist das bei anderen Frauen genauso der Fall gewesen?
Es gibt Unterschiede in der juristischen Ahndung von Frauen. Wir haben natürlich Ausnahmen wie Gertrud Slotke, die als Zivilbeschäftigte angeklagt und verurteilt und auch zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wird, auch wie Irmgard Dirksen in Zivil tätig war. Das heißt, es gibt diese Ausnahmen. Es ist nicht so, dass das nicht stattgefunden hat. Allerdings war das eine unheimlich kleine Zahl. Die größte Zahl betrifft die Aufseherinnen, die natürlich in unmittelbarer Nähe zu Gewalt, auch zu den Tötungen und zum Sterben und Massensterben agierten und mit im Fokus standen schon bereits 1945 und oft dann auch durch die Presse als Bestien tituliert werden. Also sozusagen, es gibt Zuschreibungen, die natürlich mit der Rolle von der Frauen als sozusagen Ehefrau, Mutter brechen mussten, sondern sozusagen, da gibt es einfach die Zuschreibung der Bestie. Und auch bei den SS-Helferinnen gibt es eigentlich keine entsprechende belastbare juristische Ahndung.
Aber die Perspektive auf Mittäterschaft, die hat sich mittlerweile verändert und Irmgard Forschner wurde noch angeklagt und es wurde auch im Prozess gemacht und sie wurde auch verurteilt. Wie kam es dazu?
Da müssen wir uns, glaube ich, kurz fassen. Es ist generell eine Erweiterung der Beihilfekonstruktion schon im Verfahren gegen Ivan Demjanjuk in München und dem dortigen Urteil, was ja nicht rechtskräftig wird, da er vorher verstirbt, aber dann auf Konzentrationslager wie Auschwitz ausgeweitet werden mit der Überzeugung, und ich spreche jetzt als Nichtjurist, mit der Überzeugung, dass an einem Ort, an dem systematisch gemordet wird, letztlich die Arbeitsteiligkeit dazu führt, dass verschiedene Positionen dazu beitragen. Das heißt, der Wachmann, der an der Rampe Dienst versieht und die Selektionsabläufe bewacht, letztlich auch Beihilfe leistet für den Massenmord. So. Und diese Verfahren wurden dann aber über die Auschwitz-Verfahren weiter auch auf andere Verfahren weit ausgedehnt. Auch die lebensfeindlichen Umstände spielten immer stärker eine Rolle. Das heißt, auch das Massensterben in den Lagern und dementsprechend auch Verfahren gegen Personal des KZ Stutthof, auch schon vorher, gegen Personal des KZ Sachsenhausen oder andere. Und in dem Falle rückt auch Irmgard Furchner in den Blick und es ist aber selbst in der Reihung, und hier kann ich nur als Historiker sprechen, sagen, in der Reihung von Personen, die im Rahmen der Spätverfolgung beschuldigt werden und auch angeklagt werden, auch eine Ausnahme, denn alle anderen waren entweder als Wachmänner eingesetzt, im Kommandanturstab eingesetzt, wie Oskar Gröning in der Verwaltung und in anderen Positionen. Das heißt, auch hier ist sie als Zivilangestellte eine Ausnahme.
An dem Fall von Irmgard Forschner sehen wir, es waren Tausende, die in NS-Verbrechen involviert waren, die dann aber nach dem Ende des Krieges einfach zurück in ihren erlernten Beruf gingen, einen normalen Alltag lebten und deren Täterschaft lange kein Thema war. Danke dir, Stefan, für die Einordnung.
Vielen Dank, sehr gern.
Und um so eine Biografie geht es auch in unserer zweiten Folge. Wir sprechen über einen Ingenieur, der in der DDR als Forscher gefeiert wurde. Es gab bis 2019 sogar eine Straße, die nach ihm benannt war. In der NS-Zeit allerdings war dieser Mann in einer führenden Funktion bei IG Farben in Auschwitz tätig. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Vor 500 Jahren lehnten sich in vielen Teilen Deutschlands die Bauern gegen ihre Leibeigenschaft und die drückenden Abgaben an Adel und Klerus auf. Was als deutscher Bauernkrieg in die Geschichte einging, wurde auch von den Nationalsozialisten unter ideologischen Vorzeichen interpretiert. Das war der Bauernkrieg. Könnt ihr ab sofort in der ARD-Audiothek hören und überall, wo es Podcasts gibt. Und zwar im Feed von Alles Geschichte. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes.
Der Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern ist eine Produktion von Studio Schumann im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks. Autorin Susanne Reich, Moderation Janine Funke, unser Gesprächsgast Dr. Stefan Hördler. Schnitt, Regie und Sounddesign Camillo Schumann. Coverdesign Marie Ronniger. Die Quellen wurden eingesprochen von Andreas Herler. Redaktion Andrea Besser-Seuss. Redaktionsleitung Anna Isroth. Produktionsleitung Jochen Papke und Evelyn Wenzel. Distribution Peter Heller, Jennifer Schollbach, Tobias Tiergen und Juliane Zaja. Wir danken dem Bundesarchiv für die freundliche Unterstützung. Ebenso dem Stadtarchiv Cottbus, dem Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, dem Landesarchiv Baden-Württemberg, dem Staatsarchiv Ludwigsburg sowie den National Archives und dem United States Holocaust Memorial Museum.